Die Hoffnung für mein Leben und die Hoffnung für die Welt ruht auf dir, Jesus. Und das gilt jetzt, darauf freuen wir uns. Und deine Verheißung gilt auch, dass du kommst. Wir haben jetzt dieses erste Kommen besungen, und wenn dein zweites Kommen kommen wird, Herr, dann dürfen wir mit dir die Herrlichkeit erleben. Vielen Dank dafür, für diese Hoffnung, die uns trägt. Amen. Aber wie ist es mit der Ankunft? Heute vor einer Woche, seitdem gelten neue Pläne, Fahrpläne für die Bundesbahn. Also jedes Jahr wird dann alles wieder fröhlich durcheinander gewirbelt. Und man weiß ja sowieso nicht so genau, wann kommt jetzt eigentlich der Zug. Das ist ja so ein bekanntes Problem, anders als in der Schweiz, da funktioniert es. Ne? Die An- und Abfahrtszeiten wechseln und man kann am Bahnsteig stehen und denken, naja, er kommt bald. Hat sich jetzt die Bahn ein Vorbild an Jesus genommen? Da wissen wir ja auch nicht genau die Zeit. Ne? Hat er nie verraten. Hat nur gesagt, ich komme bald. Im ersten Jahrhundert nach Christus, als Jesus das gesagt hat, und zwar an den Johannes in der Offenbarung. Die Offenbarung ist O-Ton Jesu. Da war eine Zeit, wo die Christen gewartet haben, und zwar ganz sehnsüchtig, weil sie gedacht haben, wann ist das Chaos und das Drama endlich vorbei? Es war Verfolgungszeit. Und Jesus hat den Gemeinden dieser Zeit damals durch die Offenbarung einen Trostbrief gegeben auf sein zweites Kommen. Eine Ermutigung für die bedrückten Gemeinden in der Zeit damals im kleinasiatischen Raum in der heutigen Türkei. Und drei dieser sogenannten Sendschreiben, Offenbarung 2 bis 3, sind die uns aufgezeichnet. Eins dieser Schreiben geht an die Gemeinde in Philadelphia. Ich habe letzte Woche in einer anderen Gemeinde darüber gepredigt, kam hinterher einer auf mich zu, hat gesagt, ah, das ist jetzt für mich neu. Ich habe immer gedacht, Philadelphia, das ist in den USA. Das ist ja auch das Erste, was uns einfällt. Aber zu der Zeit war ja USA nicht entdeckt und Philadelphia gab es noch gar nicht. Es gab ein anderes Philadelphia, eben das heißt heute Alaşehir in der Türkei. Und daraus jetzt diese Zeilen Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sie lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommen wird, von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist Jesus, der hier spricht. Geht es nicht? Jetzt, danke. Soll ich sagen oder soll ich Danke machen? Okay, gut, okay. Also, es ist Jesus, der hier spricht, Jesus, der Heilige und Wahrhaftige. Und er ist der, der die Schlüsselgewalt hat. Vor ein paar Jahren, da war ich noch bei einem kleinen Schreiner beschäftigt, bin ja nur noch Teilzeit oder aktuell noch im Nebenjob bis zum Jahresende, dann höre ich als Pastor auf, weil mich das auf Dauer überfordert mit dem vollen Job im Handwerk und naja, ich werde auch nicht jünger. Ne? Und gut, aber vor ein paar Jahren war ich noch beim kleinen Schreiner und da war ich oft im ganzen Stadtverband, Regionalverband Saarbrücken unterwegs in Schulen. Und immer dann, wenn ich ankam an der Schule und es gab irgendwas zu reparieren, man musste irgendwo hin, der erste Gang war immer zum Hausmeister. Denn der Hausmeister, der hat die Schlüsselgewalt. Und dann hat er uns immer einen Schlüssel geliehen, in der Regel für verschiedene Räume. Und ab und zu kam es vor, dass er uns oder mir den Generalschlüssel gegeben hat. Mit diesem Schlüssel kommst du in jede Tür. Aber wenn du den verlierst, hoffentlich hast du dann eine gute Versicherung. Weil was so eine Schließanlage kostet, das geht in vierstelligen Bereich bei einer Schule. Der Hausmeister ist nicht Jesus. Jesus ist der König. Und er hat die Schlüssel Davids, heißt es hier im Text. David ist ja im Alten Testament das Vorbild für den verheißenen Messias, für Jesus. Und David hatte damals die Verfügungsgewalt im Land, die Schlüsselgewalt sozusagen. Er war die Schlüsselperson. Jesus ist auf alle Fälle der, der die Generalvollmacht hat, der den Generalschlüssel hat. Als er sich von seinen Jüngern verabschiedet, Matthäus 28 lesen wir das, da sagt er ihnen, mir ist gegeben alle Verfügungsgewalt, alle Macht, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und hier in der Offenbarung, im Kapitel 1, sagt er, ich habe sogar die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und ich kann auf- und zuschließen, heißt es hier. Ob uns der Zugang passt oder nicht, das ist völlig egal. Den Zugang hat Jesus bestimmt. Und es gibt nur eine Tür, die Jesus öffnet. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es eröffnet uns nicht irgendein Heiliger, der Papst oder sonst ein Religionsstifter irgendeine Tür zum Heil. Jesus hat die Schlüsselgewalt zum himmlischen Jerusalem. In einem Weihnachtslied, vielleicht singt ihr das auch in den nächsten Tagen dann, da heißt es jetzt, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Schon auf den ersten Seiten der Bibel wird uns gesagt, dass diese Tür verschlossen ist. Und da steht sogar ein Engel davor. Nur Jesus macht diese Tür auf. Und in einem Gleichnis, das uns vielleicht allen gut bekannt ist, uns doch manche Fragenzeichen kommen lässt, da geht es auch um eine verschlossene Tür. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Das sind 5 kluge und 5 Törichte und am Ende sind 5 davon ausgeschlossen, da heißt es, und die Tür war zu. Jesus hat die Schlüsselgewalt. Und ohne Jesus gibt es keinen Zugang zum Reich Gottes. Eine Tür, die überlässt Jesus allerdings uns. Er könnte zwar einbrechen, aber er tut es nie. Und das ist die Tür zu deinem Herzen. Im gleichen Kapitel, im nächsten Abschnitt an die Gemeinde in Laodicea, da sagt Jesus: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Persönlich, deine Tür, deine Herzenstür. Jesus könnte ja jederzeit reinkommen. Er hat alle Macht. Nein, das tut er nicht. Da ist er wie ein Gentleman. Da steht er und klopft. Und die Tür hat nur Innengriff. Kannst nur du aufmachen. Und Jesus sagt, und wer mich einlässt, zu dem werde ich kommen und das Festmahl mit ihm feiern. Das ist Ausdruck dieser Freude in der Ewigkeit. Jesus bricht nicht ein, obwohl er die Schlüsselgewalt hat. Das ist das Erste, was mir hier begegnet in diesen Zeilen, die Jesus hier an diese Gemeinde in Philadelphia sagt. Und was dann kommt, empfinde ich als eine große Ermutigung für eine kleine Gemeinde in der Adventszeit. Also das ist die letzte Zeit, die Zeit der Erwartung. Eine Gemeinde klein an Zahl, mit einer kleinen Kraft und Stärke, also so wie unsere Gemeinden im Saarland. Ihr seid hier in der Pfalz, ihr seid schon ein bisschen größer, aber wenn man das dann auch wieder misst, gibt noch viel größere Gemeinden und ich denke auch manchmal, ich denke, dass ihr euch wahrscheinlich auch manchmal fragt, ah, wir sind ja nur eine kleine Gemeinde. Das trifft also auch hier auf euch zu. Was sagt Jesus hier den Gemeinden im Saarland, den Gemeinden in der Westpfalz? Jesus erkennt erstmal an, was ist. Jesus kennt unsere Situation. Und er sagt hier, ich kenne deine Werke. Jesus weiß um euren Einsatz. Das sind vielleicht keine herausragenden Dinge. Und ob Menschen das mitbekommen oder nicht, wenn du, keine Ahnung, am Samstag hier bist und irgendwo den Müll wegräumst, oder wenn, ja, jetzt ist der eine mit den drei Kindern, Mädels da, zum Kindergottesdienst gekommen, bekommt er keine mit. Aber das ist egal, ob es einer mitbekommt oder nicht. Jesus kennt deine Werke. Er weiß, was du tust. Für die Gemeinde oder aus deiner Überzeugung heraus in deinem Alltag. Und Jesus erkennt nicht nur deine Werke an, er weiß auch um deine kleine Kraft und erkennt die an. Und kleine Kraft heißt ja nicht, dass du unwirksam bist. Eine kleine Kraft ist noch keine Schwäche. Da gibt es vielleicht viele Kranke bei euch. Und manchmal, ich kenne das eigentlich aus jeder Gemeinde, immer das Klagen, dass zu wenige sind, die mit anpacken. Die kleine Zahl. Ich kenne das selber in den letzten Jahren. Ich habe angefangen in Püttlingen mit 100% als Pastor. Und die Finanzen haben es dann nicht zugelassen, mussten reduzieren, 25% am Ende jetzt im Nebenjob. Kleine Kraft. Und wie sehr leide ich dann darunter, wenn, ja, du würdest gern mehr und es geht nicht. Kleine Kraft. Das Entscheidende ist, tu das, was du tust in Treue. Tu das, was möglich ist in aller Treue. Und Jesus erkennt es an. Und dann lobt Jesus hier. Er lobt die Treue zu seinem Wort. Da lobt er zunächst mal, was lobt er hier? Wenn wir uns verlassen auf seine Verheißungen, ja, so wie, ich weiß nicht, wie du jetzt heißt, aber wie du das erlebt hast. Wir sind herausgefordert, für das, was uns bekümmert, zu beten. Ja? Und wir haben die Verheißung, dass Gott dieses Gebet erhört. Das tut er nicht immer gleich, aber manchmal auch gleich. Diese Verheißung haben wir. Es ist auch Treue zu seinem Wort, dran zu bleiben am Gebet. Werft euer Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung, sagt der Hebräerbriefschreiber. Das andere, Treue zu Gottes Wort ist, dass dieses Wort der Maßstab ist und bleibt für unser Denken und Handeln. Und Die Gefahr ist ja so, gerade in unserer Zeit, dass wir das Wort Gottes an unsere Sichtweisen anpassen, statt unsere Sichtweise vom Wort Gottes her prägen zu lassen. Aber wisst ihr was? Gottes Wort bleibt. Auch wenn sich Ansichten in verschiedenen Zeiten ändern. Und ich finde, das ist eine große Herausforderung, gerade in unserer Zeit, gerade im ethischen Bereich, wo wir so viel Umbruch erleben. Der Wert der Ehe steht da, ist ja völlig den Bach fast schon runter. Ja? Und wie viele leben heute schon zusammen, bevor sie verheiratet sind? Das ist gar nicht mehr öffentlich, amtlich. Man geht auch leichter wieder auseinander. Die Bibel sagt uns hier was anderes. Die Bibel hat auch klare Maßstäbe im Blick auf die sexuelle Orientierung. Aber da erleben wir in einer Zeit, wo heute eine kleine Minderheit so eine große Macht hat und alles umkrempelt. Oder der Wert am Anfang des der Wert des Lebens am Anfang und am Ende, der steht heute völlig auf dem Spiel. Wenn Abtreibung nicht mehr Mord genannt wird und wenn die Selbsttötung legalisiert werden soll. Der Wert der Wahrheit. Ja, heute ist doch vor allem entscheidend, was ich meine. Und das ist dann meine Wahrheit. Nein, das ist deine Meinung. Und noch nicht die Wahrheit. Das Wort Gottes sagt die Wahrheit. Wir sind hier so herausgefordert. Die Treue zu seinem Wort, die lobt hier Jesus bei dieser kleinen Gemeinde in Philadelphia. Gottes Wort bleibt immer gleichgültig. Und deshalb ist es nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Und Jesus lobt hier auch die Treue zum Bekenntnis zu ihm. Du hast meinen Namen nicht verleugnet, sagt er hier zu der Gemeinde. Zu Jesus im Alltag stehen, das erkennt Jesus an. Also Jesus erkennt an, was da ist, das sagt uns hier dieser Vers 8. Und Jesus, auch steht auch in diesem Vers, sorgt auch für offene Türen. Ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Das heißt doch, Jesus schließt uns, ob persönlich oder als Gemeinde, die Möglichkeiten des Lebens auf. Er schließt uns eine Tür auf zu den Herzen des Menschen. Aber wie ist das mit einer aufgeschlossenen Türe? Durchgehen müssen wir schon selber. Das nimmt uns Jesus nicht ab. Er bereitet alles vor und schließt auf, aber Schritte wagen, das ist unsere Sache. Durchgehen, hingehen müssen wir. Diese Entscheidung nimmt Jesus uns nicht ab. Und dann, was macht Jesus noch? Er schickt die Menschen, und hier die Menschen, die uns erstmal gar nicht gefallen. In Vers 9 heißt er, ich schicke einige aus der Synagoge des Satans. Also da gibt es verschiedene Auslegungsvarianten dazu, wer das jetzt ist. Aber was davon gleich ist, ist, das sind Gegner des Messias. Das sind Gegner Jesu. Und ausgerechnet zu den Gegnern des Evangeliums gibt es nach den Worten hier eine offene Tür. Das heißt doch für uns nichts anderes, wir schließen niemanden aus, den Jesus zu uns schickt. Das heißt ja hier, ich schicke sie. Und dann ist es Jesus, der diese Menschen verändern kann. Ich, also Jesus, will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen. Jesus verändert Menschen, nicht wir. er schafft Bereitschaft zum Kommen. Und jeder, selbst die Feinde des Evangeliums, haben bei ihm eine Chance. Und er kann die größten Gegner integrieren. Das biblische Beispiel ist Paulus, der dabei war, als der Stephanus gesteinigt war. Und der so viel Energie aufgewendet hat, die Christen ans Messer zu liefern. Und auf einmal liegt er vor Jesus im Staub und wird völlig verändert. Das ist ein krasses Beispiel. Oder ich denke dran, was mich mal sehr beeindruckt hat, war ein Missionar bei uns gewesen, Bruder Michel von der Carmel-Mission, der arbeitet im Libanon, arbeitet in einem libanesischen Flüchtlingslager und arbeitet dort vor allem mit blinden Kindern. Und da war ein syrischer Hisbollah-Kämpfer, mit dem seine Tochter war blind. Und die kam beim Bruder Michel ins Zelt und er war draußen und hat gehört, Hisbollah. Nicht nur Antisemiten, sondern auch Christenhasser. Und beim Hören mit der Zeit wurde sein Herz weich und dieser Hisbollah-Kämpfer ist heute selbst Christ und muss um sein Leben jetzt fürchten, weil er von den Muslimen ans Messer geliefert werden soll. So kann Jesus Menschen ändern, wenn das möglich ist. Dann doch auch im Bereich, also wir erleben doch wenig Gegnerschaft. Und manchmal bin ich enttäuscht von mir selber, wo ich denke, wie wenig traue ich da Jesus zu. Und wie feige ich da manchmal auch bin. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Das geht bei uns nicht ums Leben, noch nicht, sage ich bewusst. Weil ich glaube, die Zeiten werden sich ändern. Jesus sorgt auch für die richtige Erkenntnis und diese Gegner, die dann kommen werden, die werden anerkennen, dass ich dich geliebt habe, spricht er hier der Gemeinde zu. Jesus liebt die kleine Gemeinde mit der kleinen Kraft. Jesus bekennt sich zu dieser Gemeinde und er sorgt auch für die richtige Anerkennung. Und das ist auch schön. Ich weiß noch nicht, wie es euch geht, aber wenn man vielleicht auch in der Stadt mal mit aktiv ist und dann auch mal von der Stadt ein positives Feedback bekommt, mal positiv auch in der Zeitung erscheint, auch wenn andere manchmal sich über einen das Maul zerreißen. Sowas tut doch auch mal gut. Aber, wie schon gesagt, ich glaube, die Zeiten ändern sich. Und vielleicht schneller, als wir meinen. Und da gilt auch das, was Jesus hier dann weiter sagt. In Vers 10. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde. Luther schreibt hier vor. Wörtlich heißt es, aus der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Jesus bewahrt seine Gemeinde. Es wird Versuchung kommen. Wenn man die Endzeitreden Jesu liest, da wird eine Versuchung kommen, wo er sogar sagt, wenn ich sie nicht beenden würde, würde keiner mehr gerettet werden. Das steht uns noch bevor. Aber hier ist auch klar, Jesus bewahrt seine Gemeinde in der Versuchung, die über die ganze Welt kommen will. Und wir sehen heute, was alles schon möglich ist. Ja? Jetzt so, wenn man sich das mal konsequent weiterdenkt, was jetzt am Laufen ist mit ChatGPT und so Sachen. Ja? Du weißt ja gar nicht mehr, was wahr ist. Was du glauben kannst, wenn du was liest. Oder vielleicht erinnert ihr euch an das schöne Bild mit dem Papst, ne, in diesem schönen weißen Mantel und so. Das war eine Fake News, der hatte den nie an. Aber ein amerikanischer Feuerwehrmann, der war auf der Wache gewesen und hatte Zeit, hat auf den nächsten Einsatz gewartet, hat ein bisschen rumgespielt und hat den Papst in diesen schönen weißen Mantel gesteckt. Das ging viral um die Welt, dieses Bild. Stimmt aber nicht. Also wir wissen gar nicht mehr, was da noch wahr ist. Und wir leben in einer Zeit, wo wir da sehr herausgefordert sind. Und ich denke, das ist überhaupt kein Problem, wie heute Tür und Tor geöffnet wird für Fake News und alle möglichen Lügen. Und wir werden versucht werden, auch als Christen. Das ist der Maßstab des Wortes Gottes umso entscheidender. Und Jesus wird uns diese Prüfungen auch zumuten. Es stimmt eben nicht, ist nicht richtig übersetzt von Luther, finde ich hier, dass Jesus uns bewahrt vor der Versuchung. Nein! An anderen Stellen sagt das Wort Gottes ja etwas anderes. Man kann dieses Wort nämlich auch übersetzen. Er bewahrt aus der Versuchung heraus. Und das ist eigentlich die bessere Übersetzung, aus der Versuchung. Das heißt, er hilft uns in der Versuchung durchzukommen. Und in der Endzeit geht es nicht nur um lokale Versuchungen, sondern hier um wirklich globale Versuchungen. Weltweit steht hier. Und die Dimension können wir heute abschätzen, zumindest schon mal ein bisschen. Das war zu der damaligen Zeit überhaupt nicht vorstellbar. Wir erleben diese Zeit, wo weltweit, World Wide Web, alles möglich ist. Ja, diese Versuchungszeit steht uns noch bevor, aber ich denke, es ist entscheidend, dass wir jetzt schon dieses Vertrauen auf Jesus einüben. Du hast das Wort der Geduld bewahrt, sagt Jesus hier. Lasst uns festhalten, was wir hier haben. Jesus hilft seiner Gemeinde in der Not, zu seiner Stunde, aus der Versuchung heraus. Und dann kommt Jesus. Jesus kommt spätestens rechtzeitig. Und er kommt, um uns aus der Versuchung zu retten. Siehe, ich komme bald. Das ist Advent. Ankunft. Seine Hilfe kommt nie zu spät. Spätestens rechtzeitig. Auf diese letzte Rettung, unsere Erlösung, läuft ja alles zu. Das ist wie im Film. Ja, da weißt du, du schaltest den Fernseher ein oder bist im Kino und du weißt, okay, schau mir den Film jetzt an und du bist so mit reingenommen, ja, du weißt eigentlich vorne, irgendwie wird es gut. Ist doch immer so aufgebaut, irgendwie wird es gut. Aber dann bist du so da drin. Also mir geht es dann auch so, da werde ich emotional mitgenommen und auf einmal kommt die Wende, wie ich es gar nicht erwartet habe. Und das kriegen wir jeden Tag auf dem Bildschirm geliefert. Und das wird bei Jesus genauso sein, obwohl wir wissen jetzt schon, es wird gut ausgehen für uns, Happy End. Aber trotzdem sind wir so reingenommen und sind so überrascht, dass es am Ende wirklich unerwartet sein wird. Wie gesagt, das ist wie bei der Deutschen Bahn. Ne? Da steht zwar was im Fahrplan, aber naja, komme bald. Ne? Was bedeutet das? Ja? Aber Jesus kommt rechtzeitig. Trotzdem wird es überraschend für uns sein, weil wir einfach in dieser Zeit so verwurzelt sind und mitgenommen sind. Und deshalb gibt Jesus hier auch einen doppelten Auftrag. Er fordert auf, halte fest. Ja? Halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Unser Glaube ist umkämpft. Und es geht nicht in diesem Kampf darum, den Status quo zu erhalten, irgendwie die Tradition aufrechtzuerhalten. Und wenn man Weihnachten mal was anders macht, dann gibt es gleich wieder welche, die sagen, das haben wir aber immer schon so gemacht. Ach, das ist doch alles Quatsch. Nein, darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, den errungenen Siegespreis festzuhalten. Und wer gewinnen will, der darf am Training nicht sparen. Und er darf im Training nicht aufgeben und im Wettkampf auch nicht. Habe ich jetzt im Sommer erlebt. Im September war es schon, war ich auf der deutschen Meisterschaft zum Bogenschießen. Und was habe ich im Sommer trainiert? Habe mich qualifizieren können. Das hat mich so motiviert. Und es waren die Trainings, die waren so klasse. Ja, und ich habe gedacht, wow, was könnte werden? Okay, ist es dann Wettkampf? Da muss ich einiges an Ringen abziehen und so. Und dann war ich in Wiesbaden und habe die ersten Schüsse abgegeben und habe gedacht, oh leck, was ist denn heute los? Das geht ja gar nichts zusammen. Und die Ringe sind geburzelt und so. Und oh, am liebsten hätte ich aufgegeben. Weil, also, ich bin das selber hier, muss man aufpassen. Also, das ist schon so, wenn du eigentlich weißt, du kannst es und du könntest auch was erreichen und im Training hast es gezeigt, aber Training ist nicht Wettkampf. Aber ohne das Training kannst du auch niemals den Wettkampf bestehen. Und ich habe durchgehalten, bin auch nicht Letzter geworden. Und es hat mich aber schon gefreut, dass andere noch nach mir waren. Aber ich war dabei und was für eine Erfahrung war das, dabei sein zu können. Ist doch egal, welcher Platz. Und das ist, wenn man da irgendwo sportlich ein bisschen unterwegs ist, ja, da weiß man auch, ich denke heute nimmer nur, was können die Ersten, das sind die Besten. Nein, ich weiß, was es überhaupt bedeutet, überhaupt mal dabei zu sein. Das hat mich das Training auch gelehrt. Und dass man mit Eifer dabei sein kann. Und man muss nicht den ersten Platz da machen, aber dabei sein. Das ist entscheidend. Ja, siehe, ich komme bald. Halte, was du hast. Gib nicht auf. Bleib dran. Trainier. Lass dich vom Wort Gottes prägen. Und dann heißt es ja hier, nicht nur festhalten, sondern wer überwindet. Wer überwindet? Überwinden muss ich dort, wo ich auf Widerstand treffe. Dort, wo ich im Kampf stehe. Wo ich auch verlieren kann. Das ist die Realität. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen einen realen Feind, der nicht will, dass wir am Ziel ankommen. Und das Ziel ist doch, in der Kampfsituation durchzukommen. Johannes hat es mal in seinem Brief, ersten Brief, so formuliert: Unser Glaube an Jesus, an den auferstandenen und wiederkommenden Jesus, unser Glaube ist der Sieg, der alles Weltliche überwindet. Der Glaube ist das, was uns mit Jesus verbindet und er hält uns. Also, das ist unser Auftrag. Festhalten und überwinden. Und dann werden wir auch belohnt. Jesus wird belohnen. Und was gibt es da? Was gibt es da am Ende? Ich finde es interessant, was hier genannt wird. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Leute, wir werden mal eine tragende Rolle bekommen, eine tragende Aufgabe haben, eine Säule, ja, hier zwischen den Fenstern, da sind die Holzsäulen, ja, die tragen das ganze Dach, es wird hier abgeleitet. Das sind tragende Aufgaben. Den will ich machen zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes. Die Ewigkeit wird nicht langweilig sein. Da werden wir auch Aufgaben haben. Und sicher nicht nur eine Harfe kriegen, wie der Münchner in Himmel und Luja Sorgi. Da wird der Lobpreis richtig cool werden. Das wird unsere Aufgabe sein. Und noch vieles andere mehr. Wir haben dann auch Verantwortung. Und was ich hier auch schön finde, was hier aufgezählt wird, nicht nur, dass wir eine tragende Aufgabe haben, Verantwortung tragen, sondern Ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes, den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herabkommt, von meinem Gott, Offenbarung 21 wird es beschrieben, und meinen Namen, den neuen, sagt Jesus. Den wissen wir noch gar nicht. Wie wir ihn dann mal anreden, Jesus ist ja der irdische Name, ja? Den haben wir so im Kopf. Aber wie dann der Name mal sein wird, wenn wir Jesus anreden, wenn wir ihm in Herrlichkeit gegenüberstehen, das kriegen wir dann noch gesagt. Und den haben wir dann stehen, vielleicht auf unserer Stirn. Ja? So, aber das heißt, alle Namenslosen, die Namenslose heißt ja, wer hat denn von uns schon groß Bedeutung, oder? Die wenigsten. Ja? Wir sind eher so die Nobodies, ne? Ja, aber wir werden einmal hier einen herausragenden Namen bekommen. Und es ist doch ja, der Familienname, der uns alle in der Familie verbindet. Die Frauen können das vielleicht als erstes noch nachvollziehen, wenn sie heiraten, bekommen sie einen neuen Familiennamen. Ja, so, das ist halt auch, kann man gut oder schlecht finden. Je nachdem, manchmal ist es auch gut, wenn man einen anderen Namen kriegen kann, weil der Ursprungsname, okay, also ja, aber auf alle Fälle der Familienname, der verbindet, ja, der prägt dann, den suchen wir uns nicht aus, der wird uns gegeben und in diesem Namen wird auf alle Fälle eine unendlich große Wertschätzung liegen und nur die, die seinen Namen tragen, bekommen auch den Zugang in die Herrlichkeit. Dann, wenn Jesus wiederkommt, siehe, ich komme bald, sagt er. Deshalb sei bereit. Halte in Treue aus. Halte in Treue zu ihm. Wir beten zusammen. Ja, Ehre sei dir, du großer Gott in der Höhe. Von dort wirst du kommen, wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten und dann werden wir gehen in die Herrlichkeit mit dir. Für diese Aussicht danken wir dir, Herr. Du hast gesagt, du kommst bald. Noch gibst du uns Zeit, Herr. Noch gibst du uns Zeit, einzuladen, öffnest uns Türen und du ermutigst uns, auch hier diese Gemeinde, Herr, egal wie groß oder klein die Kraft sein mag, aber du öffnest Türen und bitte schenk den Mut, auch durch die Türen zu gehen, die du uns aufschließt. Schenk uns Mut, uns zu dir zu bekennen im Alltag. Schenk uns Mut, auch als Gemeinde hinzustehen, aufzustehen, auch wenn vieles in unserer Zeit gegen den Strich deines Wortes geht. Hilf uns zum klaren Bekenntnis. Hilf uns auch, Herr, die Werte deines Wortes, deiner ewigen Worte auch zu leben und auch den Mund aufzutun und ein Zeugnis zu sein, Herr, gegen den Trend unserer Zeit. Hilf uns auch dann, Herr, wenn der Wind gegen uns größer wird, stärker wird. Hilf uns, durch die Versuchung zu kommen. Du hast es verheißen, Herr, dass du uns durchbringst, dass deine Hilfe kommt, spätestens rechtzeitig. Herr, wir wollen an dir festhalten. Wir wollen zu den Überwindern gehören. Und du hast großen Lohn für uns. Dafür danken wir dir. Bei dir ist niemand bedeutungslos, Herr. Dafür danken wir dir. Und mit diesem Trost, Herr, hilf uns in die Woche zu gehen. Diese Weihnachtswoche, die vor uns steht, Herr, wo ja mancher sicher die alten Traditionen pflegen wird, aber hilf uns nicht aus dem Blick zu verlieren, Herr, dass wir auf dein zweites Kommen zugehen und dass du uns durch die Herausforderungen dieser Zeit bringen wirst. Und so wollen wir jetzt miteinander das beten, Herr, was dir wichtig ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen.